Banken wollen halt eine Rendite haben. Also sie wollen sehen, wann du positiv bist. Und das als Startup weißt du das ja nicht. Das ist einfach Glaskugel erstmal. Die würden dann sagen, gut, wir brauchen profitable Firmen vor allen Dingen, die Gewinne machen. Und das tust du halt am Anfang nicht. Ich glaube, das Spannende bei Business Angels ist, dass diese Einzelpersonen wirklich ihre einzelne Expertise und Fähigkeiten mit reinbringen.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Welcome back to Baby Gut Business. Ich hoffe, der Spannungsbogen von der letzten Folge zu heute hat euch abgeholt und ihr habt Bock, in die Lea-Sophie Kramer-Folge Teil 2 heute reinzuhören. Und ja, ganz kurzer Ausblick. Ihr erfährt natürlich jetzt direkt am Anfang des Gesprächs, was Leas neue Business-Idee ist, die sie angeblich, so sagte sie, bis jetzt nur mir erzählt hat, weil sie ja aktuell keine Podcast-Interviews gibt. Deswegen fühle ich mich umso geehrter und das hier sind wirklich Insider-News praktisch. Ihr erfahrt auch, warum man nicht einfach nur zur Bank geht, wenn man Geld für sein Business braucht. Was es also für Vorteile hat, sich ein VC oder ein Business Angel an die Seite zu holen, wo man diesen findet, wie ein guter Businessplan, mit dem man diese Menschen ja überzeugen muss, dann aussieht und welchen Sparten und Branchen sie das größte Gründungspotenzial sieht. Wie immer freue ich mich natürlich über euer Feedback, vor allem auf dem Instagram-Account @babygutbusiness unter der jeweiligen Illustration zu dem Post, den findet ihr relativ schnell. Und ja, lasst uns gerne in die Diskussion gehen, falls es noch Redebedarf gibt und dann wünsche ich euch ab jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Es ist die Mehrheit, die nicht funktioniert und die hops geht. Und deswegen ist es, glaube ich, generell kann man das machen. Dann sollte man aber gleich sagen, okay, wir machen das bei 10, dass man wirklich ein Portfolio hat, dass man weiß, eins davon holt mir eigentlich die ganzen 10 wieder, ein paar davon gehen hops und ein paar davon laufen so mittel und das ist dann okay. Und dann ist es, glaube ich, ein echt guter Weg, der bisher noch nicht beschritten wird, weil man ein bisschen was von Unternehmensbewertungen verstehen muss und ein Gefühl dafür kriegen muss, wie gut ist auch das Team hinter dieser Marke. Ja, also wenn man jetzt Schoko-Erdbeeren macht, wie ist das Gründerteam, wie ist der Markt, wie groß ist der, wie sind die Wettbewerber. Man muss sich so ein bisschen einmal damit befassen, weil es sonst einfach sein kann, dass man in der Tat kein Geld bekommt, wenn es dann irgendwann insolvent gehen sollte. Aber wenn man sich damit ein bisschen befasst, ist es, glaube ich, ein super, super Weg und eigentlich total schön, weil es natürlich auch eine richtig ehrliche, echte Kooperation dann ist. Mhm. Und ich habe gerade, jetzt erzähle ich dir eine meiner wilden Ideen gerade.
Cool.
Eigentlich wollte ich sie überhaupt noch nicht erzählen, aber ich mache ja gerade eine Coaching-Ausbildung seit Mai. Die geht 2,5 Jahre und habe selber mein Leben wirklich krass verändert, seitdem ich mit einer Business Coach arbeite, seit 3 Jahren. Und die Frau ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe immer gesagt, woher kannst du das, was du da kannst? Es ist so unfassbar, diese Methodenkompetenz und was sie da mit Menschen machen kann, mit Teams machen kann, unglaublich. Und ich bin auf einem ganz anderen Weg. Ich war früher auch echt, ich wollte es jedem beweisen, vor allem mir selber, war echt auch verbissen. Also wenn man mich, glaube ich, vor 3 Jahren noch kennengelernt hat, war ich eine andere Person, auch glücklich, auch gute Energie, aber auch echt verbissen. Und jetzt bin ich da, glaube ich, viel, viel entspannter geworden durch verschiedenste Sachen und das hat ganz viel in meinem Leben ausgelöst. Und jetzt fragen mich immer mehr Leute, weil ich darüber auch erzählt habe, Mensch, könntest du uns nicht coachen? Mhm. So, coachen ist aber das Letzte, was ich machen will, weil ich will ja Unternehmerin sein und für mich heißt Unternehmerin sein, du hast ein Unternehmen, was, sag ich mal, floriert, sich bewegt, sich entwickelt, Geld verdient, ohne deine eigene Arbeitszeit zu verkaufen. Das ist genau der Unterschied zum Selbstständigsein. Wenn du selbstständig bist, verkaufst du deine Stunde Arbeitszeit gegen Geld. Als Unternehmerin baue ich ein Unternehmen auf, was von mir unabhängig ist, was sich entwickelt, was wächst und so weiter. Und es hängt nicht an meiner eigenen Arbeitszeit. Und mein Speaking-Business mag ich unter anderem deswegen nicht, weil ich meine eigene Arbeitszeit einfach gegen Geld eintausche. Und das ist halt nicht skalierbar, weil ich einfach nicht mehr Stunden aus mir selber rausholen kann. Long story short, habe ich also gedacht, nee, Coaching, so, das skaliert einfach nicht. Es ist irgendwie, und wenn, dann würde ich es auch nur mit ein paar Leuten machen wollen und so weiter. Und habe jetzt überlegt, ein Coaching for Equity zu machen. Und zwar einfach ein paar ausgewählten Gründern, die ich wirklich richtig großartig finde und denke so, die bauen das nächste Unicorn in Deutschland. Zu sagen, pass auf, ich coache euch oder ich mache eher ein Sparing. Das heißt, ich sage auch, was ich dazu denke und so und führe nicht nur durch Fragen, sondern ich gebe auch Tipps und Hinweise und so weiter. Ich coache euch quasi und spare euch auf dem Weg eures Unternehmertums und dafür kriege ich Anteile. Einfach Coaching for Equity. Und das ist eine ähnliche Überlegung. Und das finde ich dann gleich, also das ist dann sinnvoll, das ist irgendwie ehrlich, das ist echt, du hängst mit im Risiko drin, hast einen Einfluss darauf und so. Das finde ich wirklich cool. Also deswegen, wenn Influencer das mehr machen wollen würden, wäre das auf jeden Fall ein spannender, guter Weg, finde ich.
Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie war denn das jetzt bei Amorelie in der ganz, 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 ganz frühen Anfangszeit? Hattest du denn da schon Investoren? Und wenn ja, wo hast du sie gefunden? Also wie kommt man an Geld?
Ja, wie kommt man an Geld? Unterschiedlichste Wege. Also ich glaube, das Beste ist wenn man schon mal irgendwie ein bisschen Arbeitserfahrung sammelt. Ne? Also alleine, um ein Netzwerk aufzubauen zu zukünftigen Mitarbeitern, Kollegen, Gründungspartnern oder auch Investoren. Und um zu sehen, was in der Welt eigentlich gegründet werden muss. Und wir haben angefangen mit zwei Business Angels. Das waren beides Einzelpersonen, die vorher gegründet hatten und was verkauft hatten schon, also ihre eigenen Unternehmen. Und die dann sozusagen Geld hatten, um es in uns zu investieren. Und die haben jeweils 30.000 Euro investiert. So, das war unser 60.000, war unser erstes Geld. Damit haben wir dann CTO eingestellt, haben wir eine Webseite programmiert, haben die ersten Produkte gekauft und so weiter und so fort. So die ersten minimalen Investments gemacht. Und dann sind wir wirklich klassisch, haben wir einen Businessplan geschrieben und einen Case gerechnet, also Businessplan im Sinne von einer PowerPoint-Präsentation gebaut, wo wir versucht haben, in einer guten Storyline darzulegen, was wir machen wollen. Und dann Business Case gerechnet in Excel, wo man einfach versteht, wie die Firma Geld verdienen soll. So, das ist eigentlich ein Business Case. Man möchte einmal verstehen, wie die Firma langfristig Geld verdienen möchte. Und dann hat man natürlich ganz viele Annahmen, welche Marketingkosten, welche Umsatzerlöse erzielen wir wann, durch welche Kanäle, wie teuer wird das alles, welche Overheadkosten haben wir sonst noch mit Personal und Office und allem und so weiter und so fort. Und damit sind wir dann zu verschiedenen Venture Capital Companies in Berlin gelaufen und haben das klassisch gepitcht, also einfach vorgestellt. Und da sitzt du dann meistens in so einem Raum mit sehr, sehr vielen männlichen Partnern und die hören dir. Ja, es ist so. Ich glaube, ich habe vor gar keiner einzigen Frau gepitcht. Also ich glaube wirklich gar keine einzige. Wir hatten noch keine Frau, die bei uns investiert war. Erzählst dir das alles, mein Mitgründer und ich? Ja, und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass sie sagen, wir wollen investieren oder nicht. Und die nächste Runde waren dann, lass mich nicht lügen, wir haben dann so auf 850.000 oder so aufgestockt. Wir wollten 700.000, haben so 850.000 eingesammelt. Und das waren dann mehrere Venture Capital Unternehmen. Und aber auch einzelne Business Angels noch. Also wir hatten in der Seed-Finanzierung und in der Series A hatten wir beides Business Angels und dann VC-Unternehmen.
Gibt es einen Unterschied zwischen VC-Gesellschaften und Business Angels?
Also Business Angel ist eigentlich klassisch, heißt das sozusagen eine einzelne Privatperson, die, sag ich mal, ich als Lea, ob ich das jetzt über mich oder meine Gesellschaft mache, ist egal, aber da stehe eh nur ich dahinter. Ich als Einzelperson investiere mein Geld in dich. Und ein VC-Unternehmen hat halt eine wirkliche Struktur. Das ist eine Gesellschaft, die haben einen Partner, da sind meistens Associates, die mitarbeiten. Die machen das institutionell, also es ist deren Job, in Startups zu finden, bewerten, sich mit Gründern zu treffen, ein Portfolio aufzubauen, in verschiedenste Startups dann zu investieren und die dann auch professioneller zu begleiten. Die haben dann auch meinetwegen Musterverträge für verschiedene Sachen. Die haben Kontakte zu anderen Investoren, zu Notaren, zu Mediagesellschaften, zu was auch immer du brauchst. Die können dich mit den anderen Firmen aus ihrem Netzwerk verbinden. Die wissen, worauf man achten muss bei verschiedensten Kooperationen oder Verträgen mit wem auch immer man, weiß nicht, Fernsehgesellschaften oder was auch immer für Verträge man da gerade macht. Also das ist, es ist auf jeden Fall institutioneller, es ist professioneller, es ist größer. Es ist nicht so direkt und die Business Angels sind ja alles eigentlich Privatpersonen, die das nebenher machen. Die haben alle einen Vollzeitjob und sagen einfach, Mensch, ich finde es großartig, als Person Startups zu unterstützen und das mitzubekommen und meine Zeit da zu investieren. Ja, also es ist schon ein bisschen, es ist ein komplett eine ganz andere Finanzierungsversion.
Ja, auf der einen Seite halt ein bisschen professioneller, sage ich mal, anonymer, strukturierter als versus, also als wie oder mit VCs versus Business Angel ist wahrscheinlich ein persönlicherer Kontakt und auch da verkauft man mit Know-how und nicht nur Geld, ne? So wie ich das jetzt erstmal
einschätze. Total. Obwohl das natürlich VCs auch tun, also die haben auch Know-how, weil sie einfach ganz, ganz viel sehen. Ich glaube, das Spannende bei Business Angels ist, dass die wirklich ja meistens Experten sind aus einem Bereich, aus dem sie kommen. Also meinetwegen, bei mir habe ich halt selber gegründet und kann deswegen das dazu zu allem was sagen und Sparing geben und so weiter und fort und verstehe, was Gründer da mitmachen und woran sie gerade sind und habe diese ganzen Themen auch schon gehabt. Aber du hast auch Business Angels, die meinetwegen Marketingleiter bei L'Oréal waren und dann einfach eine krasse Expertise aus dem Marketing mitbringen oder so. Das Spannende ist wirklich, dass, glaube ich, diese Einzelpersonen wirklich ihre einzelne Expertise und Fähigkeiten mit reinbringen. Und die VCs sind spannend, weil sie natürlich auch bei Folgerunden einfach weiter auch mitgehen können. Es ist bei Business Angels, die hast du halt einmal, dann gehen sie vielleicht noch einmal mit, aber sonst wird es dann einfach auch zu teuer. So viel Geld stecken die nicht in eine Firma. Und das brauchst du schon auch, dass du dann ein VC-Unternehmen hast, die sagen, wir gehen jetzt die nächste Runde mit und helfen euch auch mit der Ansprache neuer Investoren. Die kennen ja immer ihre anderen Companies, mit denen sie auch zusammen oft investieren oder so und sagen dann, hey, guck mal, wir haben hier ein cooles Asset, da haben wir schon investiert vom halben Jahr, jetzt machen wir die Folgerunde. Guckt euch das auch mal an.
Ganz naiv gefragt, ne? Warum geht man denn nicht eigentlich zur Bank und holt sich da Geld? Also wäre ja auch eine Idee,
weil
oder?
Die Banken dich nicht finanzieren. Und das liegt daran, dass es nicht profitabel ist am Anfang. Die Banken wollen halt eine Rendite haben. Also sie wollen sehen, wann du positiv bist. Und das als Startup weißt du das ja nicht. Das ist einfach Glaskugel erstmal. Natürlich hast du deine Cases und rechnest und so weiter, aber dass es wirklich so kommt, ist unglaublich selten. Und deswegen ist es kein Konstrukt, was die Banken wirklich finanzieren würden. Die würden dann sagen, gut, wir brauchen positiven Cashflow, wir brauchen profitable Firmen vor allen Dingen, die Gewinne machen. Und das tust du halt am Anfang nicht, weil du einfach versuchst, deine Marke bekannt zu machen, Marketinggelder, Personal, Miete und so weiter und musst erstmal sehr, sehr viel aufbauen, bis du dann irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du merkst, jetzt funktioniert's.
Und so ein Businessplan. Ich hab zum Beispiel auch kein BWL studiert. Muss man sich praktisch an irgendeine Vorgabe halten? Gibt es da irgendwie richtig oder falsch? Wie sieht ein guter Businessplan für dich aus?
Also erstmal das Schöne ist, man kann ja heutzutage wirklich super viel googeln und das habe ich früher auch nicht so gedacht, aber da gibt es kein richtig oder falsch. Ja? Also da gibt es, natürlich kannst du es besser und schlechter machen und du kannst Sachen komplett vergessen oder so, aber wenn man da mal ordentlich googelt und sich verschiedenste Templates runterlädt, kommt man damit schon ziemlich weit. Also Die ganzen Gründer, die da so draußen sind, man geht ja nicht durch so eine Gründerschule oder so, sondern das sind alles Leute wie du und ich, die sich dann überlegen, jetzt will ich hier Coaching for Equity verkaufen. Was brauche ich denn dazu eigentlich? Und ob man jetzt dann eine Cashflow-Planung immer noch dazu schickt oder was auch immer die sehen wollen, ist dann unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtige eigentlich an dem Business Case in einem Excel ist, die Investoren wollen rausfinden, ob du dein Geschäftsmodell wirklich verstanden hast. Ob du verstanden hast, wie du Geld verdienst und wo welches Geld weggeht. Und ob du eine realistische Einschätzung hast zu den Marketingkosten und zu wie viele Kunden kann man gewinnen in welcher Zeit und wie viele Länder willst du wann machen und so weiter und so fort. Das heißt, was die viel mehr bewerten ist, wie sehr hast du darüber nachgedacht? Wie stark verstehst du dein eigenes Modell? Wie denkst du einfach generell über die Welt, über dein Business, über Wachstumsraten? Wie realistisch sind deine Annahmen? Hast du dich mit anderen abgesprochen, dass du auch was lernen kannst von anderen? Also wie gehst du an solche Probleme ran? Und hast du auch, sag ich mal, die, ja, schon dann auch die Intelligenz und auch die Kompetenz,
solche Dinge auch zu rechnen und umzusetzen und dir zu überlegen und in der Tiefe zu verstehen und irgendwie darzustellen. Das ist schon so ein bisschen auch ein Prüfen von sozusagen den Fähigkeiten. Und dann in dem Pitch selber, also in der PowerPoint-Präsentation, ist es ganz krass Storyline. Also es ist ganz stark, was willst du eigentlich tun? Warum macht das Sinn? Wie sind die Märkte? Hast du die Wettbewerber angeguckt? Hast du dir angeguckt, wie was wächst? Warum gibt es das noch nicht? Oder was willst du daran verbessern? Was für ein Team hast du? Also was die Investoren wirklich versuchen rauszufinden ist, wo sind deine Stärken und Schwächen als Person? Wie gehst du an Themen ran? Was kann man dir zutrauen, was nicht? Wie sehr nutzt du Netzwerke, um deinen Pitch besser zu machen oder den nochmal zu checken oder so? Das ist wirklich eher so dieses Gesamtbild als Person, was die versuchen zu verstehen. Und es ist nicht so, dass dann irgendwie eine Sache fehlt. Es kann auch sein, dass du dir meinetwegen, keine Ahnung, ja, die Wettbewerber jetzt nicht angeguckt hast, aber du hast eine ganz innovative Idee und dafür ist es auch gar nicht so wichtig. Also es kommt total drauf an, aber ich glaube, das Wichtige ist echt, sich selber zu überlegen, wenn ich jetzt all mein Geld in diese Idee reinstecken müsste, würde ich das tun und was würde mich denn selber überzeugen? Also was frage ich mich denn wirklich? Gar nicht sich so sehr am anderen zu orientieren, und zu gucken, was muss ich dem jetzt da verkaufen, sondern eher, warum würde ich es denn selber kaufen? Was ist denn wirklich die Essenz dessen, warum diese Idee so toll ist? Und dann kommt man meistens auf die wichtigen Sachen und die muss man dann halt in Sprache und Zahlen irgendwie gut rüberbringen.
Ja, wie trete ich denn jetzt an diese Leute überhaupt heran? Also ich würde jetzt einfach mal, ohne dass ich das selber so durchgespielt hätte, ich weiß auch, dass du schon mal in der Insta-Story drüber gesprochen hast, wo finde ich diese Leute jetzt? Klar, irgendwie VC-Gesellschaften kann ich googeln und Business Angels ist vielleicht für, blöd gesagt, jemanden, der ein kleines Café gerade irgendwie aufmachen will, in der Innenstadt irgendwie auch noch zu groß gesagt. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, weiß ich nicht, in sozialen Netzwerken oder über LinkedIn, die, weiß ich nicht, in einer ähnlichen Branche tätig sind, die da vielleicht schon was weiter sind, die man irgendwie ansprechen kann. Wie mache ich das denn richtig? Weil wenn ich dann direkt so einen riesen Businessplan schreibe und solche E-Mails kriegst du mit Sicherheit auch, weil ich kriege alleine schon viele davon, wo irgendwie über seitenweise irgendwie erklärt wird und das ist aber auch kein geiler Pitch in dem Moment, oder? Das ist nicht der richtige Weg.
Absolut nicht. Also gerade bei uns heißt es Cold Pitch, ne, versus Warm Pitch oder Cold Intro. Das ist sozusagen, du brauchst eine Warm Intro, du brauchst eine warme Introduction, also einen Kontakt, der hergestellt wird zwischen dir und dem Investor von einer Person, die beide kennt. Weil es geht natürlich bei Investments ganz viel um Vertrauen. Und deswegen, ich glaube jetzt so aus dem, wenn ich jetzt, sag ich mal, wirklich noch nicht gearbeitet habe, kein Netzwerk habe, mich in dem Bereich, wo ich mich auskenne und so weiter, dann würde ich, glaube ich, erstmal gucken, kann ich nicht irgendwie bei einem Inkubator unterkommen. Das ist eigentlich für so wirklich ganz Early-Stage, First-Time-Founder nicht so schlecht, weil da fängst du an, gehst mit deiner Idee hin, da wird noch nicht so viel erwartet, dass du alles schon drauf hast, sondern die helfen dir wirklich mit ihrem Netzwerk, mit gleichgesinnten Leuten, die dasselbe gerade machen und durch dasselbe durchgehen und erwarten genau, dass du bei dem Stadium bist, wo du bist. Und ich glaube, das ist ein toller Weg. Dann gibt es natürlich irgendwie so Fördermittel, die man suchen kann, würde ich auch mal googeln. Gab es früher eine ganz gute Website, die gibt es aber jetzt nicht mehr. Also einfach zu schauen, wie kann man denn eigentlich, wo kann man wie gefördert werden von der IBB-Bank, von der KfW, von Bund, von, da gibt es immer verschiedenste Brandenburg-Förderungen, was auch immer. Und dann kann man natürlich seine Netzwerke nutzen und anschmeißen. Und ich glaube, da ist das Wichtige, diese kalten Mails über Instagram oder LinkedIn oder so. Ich habe gerade geguckt, in meinen letzten 100 LinkedIn-Nachrichten waren 20 kalte Investoranfragen quasi, wo ich in irgendwie Erdölgewinnungsmaschinen irgendwo in, keine Ahnung was, im Osten der Welt investieren soll. Und das ist einfach, nobody does that. Das ist völlig random. Du musst irgendwie, meinetwegen zum Beispiel bei mir, ich war auf diesem, da von Edition F, einem Event, ja, vor Ewigkeiten, ich glaube hier, wie heißen die nochmal? Female Future Academy oder wie auch immer das Event, habe ich gerade vergessen. Und da zum Beispiel sind zwei Frauen auf mich zugekommen und die haben mir da kurz eine Idee gepitcht. Das ist schon besser, weil da habe ich zumindest mein Gesicht zu denen und am besten geben die mir auch einen Kontext. Hey, ich arbeite gerade bei dem und dem, da habe ich das und das Problem gefunden. So, jetzt arbeite ich gerade daran, das zu lösen und hier ist irgendwie eine Idee und ich würde gerne ABC von dir dann wissen, auch sehr, sehr konkret. Aber das ist auf jeden Fall eine sinnvollere Art und Weise, als jetzt random da eine LinkedIn- und Instagram-Nachricht völlig out of nowhere zu schreiben. Was ich noch besser finde, ist wirklich zu gucken, und da gibt es ja auch verschiedenste, sag ich mal, Netzwerke, dass man schaut, in welcher Branche will ich eigentlich was gründen und schauen, was für Netzwerkveranstaltungen gibt es da. Ich war früher zum Beispiel auf diesen Spätschichtveranstaltungen von Gründerszene, da habe ich meinen Mitgründer auch wieder getroffen und haben uns dann da abends irgendwie halb betrunken wiedergesehen und gesagt, wir müssen was zusammen gründen. Und da ist dann Amorelie draus geworden. Also das heißt, diese echten Offline mit Menschen ist natürlich mit Corona jetzt schwieriger. Netzwerkveranstaltungen sind ein guter Start. Und dann muss man einfach Leute für sich, von sich und seiner Idee und sich selbst überzeugen. Und dann kann man auch fragen, kannst du mir mal den Kontakt machen? Also wenn du wenn dich dann jemand kennt, ne, können die auch sagen, irgendwann, Mensch, Anni, du kennst doch die Influencerin ABC ganz gut, könntest du mir nicht da mal einen Kontakt machen? Wenn dich aber irgendwie eine Person aus weiß ich nicht wo einfach kalt bei Instagram anschreibt und sagt, kannst du mir mal hier einen Kontakt zu Farina machen, weil ich will der jetzt, macht man nicht. Da hat man einfach kein Vertrauen und es ist auch nicht der richtige Umgang, sondern man muss immer auch respektvoll sein mit dem, wie man mit Menschen umgeht. Also ich glaube, es ist von klein ins Große und wenn man dann wirklich Richtung VC-Unternehmen geht, also viel Investments braucht und will, kann ich total empfehlen, die NOAH-Konferenz, N-O-A-H. Die gab es früher nur in London, dann in Berlin, jetzt derzeit wahrscheinlich nicht wegen Corona, aber die haben ein Investment-Book, NOAH Investors Book heißt das. Das letzte ist von 2019, ist völlig okay. Und da seht ihr einfach mal alle derzeit so relevanten Investoren in Europa mit einem Kurzprofil, in welche Branchen die investieren, in welche Länder, in welche Bereiche, welche Personen ihr ansprechen müsst und welchen Fokus die haben, was sie eigentlich, ob die B2B machen, B2C, Consumer-Produkte, Software-as-a-Service-Modelle, in was auch immer die dann investieren. Und da kriegt man einen sehr, sehr guten Überblick darüber, welche VC-Fonds sind für mich eigentlich die richtigen und relevant und welche Personen sind dahinter, was haben die bisher gemacht, was für ein Portfolio haben die bisher gemacht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Kaffeekette eröffnen wollen würde, dann würde ich mir angucken, welche Kaffeeketten gibt es denn eigentlich in Europa schon und von wem sind die finanziert? Wer steht denn dahinter? Kann man ja alles googeln heutzutage, um zu schauen, was sind denn das für Companies, die diese Ketten da finanzieren? Und dann würde ich gucken, die können wahrscheinlich nicht selber finanzieren, weil die ja einen Wettbewerber zu dem haben, was ich dann machen wollen würde. Aber dann würde ich gucken, was für ähnliche Venture-Capital-Unternehmen gibt es, die genauso investieren wie die, die in ähnlichen Unternehmen drin sind und so. De facto sind es genau Netzwerke wie in allen anderen Bereichen auch. Und jeder hat da so sein eigenes Profil. Und man muss halt neugierig sein, glaube ich, und Lust haben, das rauszufinden.
Kurze, knackige Werbeunterbrechung. Und die muss ich mit einer Frage einleiten, weil mich die Zahl selber so unfassbar schockiert hat. Und zwar, kurzes Gedankenexperiment, wie viele Lebensmittel, glaubt ihr, landen in Deutschland jede Sekunde im Müll? So, jetzt kann jeder mal ganz kurz überlegen. Ich verrat's euch. Es sind 313 Kilogramm. Und auch ich muss mich da ehrlich gesagt an die eigene Nase fassen, denn ich bin auch eine Kandidatin, die gerne mal was wegwirft, was über Mindesthaltbarkeitsdatum ist oder sowas blöd gesagt wie Weihnachtsschokolade, was man dann saisonal hat und dann nicht aufgegessen hat und so weiter. Und es gibt einen Online-Shop, ein schwedisches Unternehmen, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses Problem in der Welt zu lösen. Und das ist Mutatos. Schreibt sich praktisch wie Tomatos, nur mit M. Und Mutatos ist ein Online-Shop, in dem ihr praktisch ja Lebensmittel Secondhand kaufen könnt. Das heißt nicht, dass die irgendwie schlechter sind oder irgendwie ungenießbar, sondern ja, sie haben entweder Verpackungsmängel, sind ganz leicht über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Also die sind noch voll in Ordnung und die bekommt ihr da eben zu unschlagbaren Preisen und tut gleichzeitig noch was Gutes für den Planeten. Da gibt's alles, also von, weiß ich nicht, Lebensmitteln, Superfoods, Fitnessprodukten, veganen Sachen, Haushaltsprodukten und so weiter. Also fast eigentlich alles, was es auch im normalen Supermarkt gibt. Ich finde das toll. Ich bin ein Riesenfan von dem Konzept. Ich finde es klasse, dass es sowas gibt. Und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch. Auf www.motatos.de/podcast findet ihr nochmal alle Informationen. Und mit dem Rabattcode BABY15 bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. Motatos ist übrigens ganz neu in Deutschland. Die sind erst seit 2020 bei uns am Markt und konnten bisher schon 11 Tonnen Lebensmittel retten.
Ich bin jetzt schon begeistert, Lea, weil du so viele handfeste Tipps gibst und wirklich irgendwie auch so eine Konferenz genannt hast und so weiter. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr vielen Leuten helfen. Danke dafür an der Stelle. Wo siehst du denn aktuell in welchen Branchen das größte Gründungspotenzial? Also wenn man jetzt irgendwie sich selbstständig machen will.
Ja, ich glaube, dass alle möglichen Branchen, und es geht eher darum, dass wir durch Corona haben wir jetzt diese, sag ich mal, Tech-Acceptance, ne? Also einfach Akzeptanz von Technologie in allen Bereichen, mit denen wir zu tun haben, haben wir jetzt gelernt, dass das okay ist. Und da kann man jetzt eigentlich durch die komplette Wertschöpfungskette gehen und sagen, im Bereich Energie, was für Plattform habe ich, wo kaufe ich meine Energie, was für Energie beziehe ich und so weiter. Im Bereich Payment, im Bereich Immobilien, im Bereich Rechtliches, ja, also Apps, die dir sozusagen schon helfen, Verträge zu checken und so weiter. Da gibt es überall sozusagen Bereiche, die du durch Technik schlauer machen kannst. Und ich glaube, das ist einfach ein Trend, der jetzt schon die letzten zig Jahre passiert, auf dem wir ja auch alle unterwegs sind, der aber noch mal krasser zunehmen wird. Auch jetzt diese ganzen Plattformen und so, die sind ja ohne Ende durch die Decke geschossen. Digitale Payment-Methoden und so weiter. Das heißt, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die gründen halt auch das nächste Taschenlabel. Das würde ich jetzt nicht machen, weil ich einfach denke, es gibt halt einfach genug Taschen. Es ist einfach keine Differenzierung. Das ist auch zu leicht, eine nächste Tasche zu gründen. Aber wenn das deine krasse Passion ist und du willst erstmal aus dem Wohnzimmer ganz leicht anfangen und du lebst für Taschen und du hast das Gefühl, du kannst die aber besser und nachhaltiger und in einem noch cooleren Design und so weiter herstellen, do it, go for it. Kann auch funktionieren, total. Die Chancen nur, dass so ein Business jetzt gerade gut finanziert wird, sind geringer, einfach weil es so viel Wettbewerb gibt und weil die Investoren derzeit auch nicht so stark in Konsumprodukte investieren, sondern eher in B2B-Lösungen, in Technik, in AI, in Robotics, in Automation, in wirklich Deep Tech, in digitalere, prozessualere Themen, als jetzt wirklich Produkte herzustellen und von A nach B zu schicken, meinetwegen. Also heute zum Beispiel würde ich jetzt Amoroni nicht gerade wieder gründen, weil ich so denken würde, es braucht jetzt echt so große Plattformen oder Lösungen, die ich mir jetzt eher angucken wollen würde. Aber es ist natürlich viel greifbarer, echte Produkte zu haben. Und ich glaube, also man muss erstmal wissen, wozu mache ich das? Wie groß will ich das auch werden? Was ist mein Anspruch damit? Was will ich denn bewegen? Wozu will ich eigentlich Unternehmerin werden? Ja, also geht es mir darum, ein kleines Unternehmen aufzubauen, was ich nebenher machen kann? Will ich ein Familienunternehmen aufbauen, was mir komplett gehört, was langsam wächst, was organisch wächst? Will ich Venture Capital Finanzierung? Dann ist ganz klar, du brauchst große Wachstumszahlen, du brauchst große Märkte, du musst schnell anpacken können, du brauchst skalierbare Prozesse, du wirst es auch irgendwann verkaufen müssen, weil dazu investieren die VC-Unternehmen, die wollen halt irgendwann ihren Return mit einer möglichst hohen Rendite. Das heißt, es bedingt sich einfach gegenseitig und ich glaube, das ist das Schwerste überhaupt und das Wichtigste überhaupt, sich am Anfang klarzumachen, wofür stehe ich, was möchte ich eigentlich, wozu will ich eigentlich gründen und auch nicht reinzufallen auf diesen minimalen Glamour-Faktor, den das teilweise vielleicht gerade auch hat. Ich denke mal zum Beispiel, dass es auch ganz viel im Influencer-Bereich so ist, dass jetzt junge Frauen und Männer denken, Mensch, ich sollte Influencer werden, weil es so ein bisschen einen Glamour-Faktor hat. Und man muss sich aber immer fragen, habe ich Lust auf die Arbeit des Influencers? Also wie verdient der Influencer sein Geld und was ist die tagtägliche Arbeit, die man da machen muss? Und habe ich Lust darauf, mein Leben zu teilen? Habe ich Lust darauf, diese einzelnen Kooperationen hin und her zu schicken und so weiter? Und das ist dasselbe beim Unternehmertum. Habe ich Lust darauf, diese Verantwortung für 10, 20, 30, 40 Leute zu haben? Habe ich Lust darauf, im konstanten Wettbewerb und Wettkampf mit anderen zu stehen, mit weltweiten Unternehmen, die was Ähnliches machen wollen? Und vor allen Dingen, wenn was funktioniert bei dir, dann kommen sofort 10, die es dann genauso kopieren wollen. Kann ich diesen Druck aushalten? Kann ich das Risiko aushalten? Ja, das sind halt echt schwere Fragen, aber die sind so wichtig am Anfang für sich zu beantworten, weil man sonst einem Ziel nacheifert, was man dann vielleicht sogar irgendwann erreicht und merkt, da wollte man eigentlich gar nicht hin. Und das ist dann echt doof.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen, weil auch ich gerade bei manchen Sachen, die ich so mache, vor dem Punkt stehe, oh, ich müsste jetzt auf jeden Fall mehrere Mitarbeiter einstellen, damit das Ganze irgendwie wächst. Und damit kommt sehr viel Verantwortung und Unflexibilität natürlich auch in meiner Arbeitsweise. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich eigentlich in Hamburg oder in Köln irgendwie mehr sein will. Und was ist jetzt für mich strategisch klüger? Was ist aber auch für mich im Herzen besser? Also in welcher Stadt fühle ich mich denn wohler? Also nur weil Hamburg wahrscheinlich strategisch klüger ist, hat es dann irgendwie, bin ich dann nicht mit dem Herzen dabei und gibt mir das irgendwie kein gutes Gefühl. Also es ist natürlich super schwierig irgendwie auszuloten und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, viele Dinge, die ich mir damals gewünscht habe, die ich dann bekommen habe, wollte ich nicht mehr, sobald ich sie hatte, weil ich das vorher nicht richtig einschätzen konnte. Aber viele Erfahrungen muss man einfach machen, da muss man ja auch so ein bisschen in dieses offene Messer rennen, was man ja auch immer wieder einklappen kann. Ja, also es gibt ja immer auch wieder einen Weg zurück, deswegen ja, aber die Quintessenz, und, ne? Sei vorsichtig, was du dir wünschst.
Ja, total. Und das Spannende ist aber ja, wenn man so, also es gibt ja unendlich viele Studien über so Glück und Zufriedenheit und so weiter und so fort. Und dass die Zufriedenheit am größten ist, eigentlich auf dem Weg die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Und gar nicht, wenn man die Ziele erreicht hat, weil dann sozusagen diese fast so eine kleine Depri-Stimmung kommt, so, oh Gott, und was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das Schönste ist sozusagen, diesen Prozess zu haben und auf dem Weg zu sein zu den Sachen, die man sich so vorstellt. Und deswegen glaube ich, das auch einfach wertzuschätzen und zu lieben, diesen Weg und diesen Prozess und dieses Lernen und dieses Hin- und Her-Rotieren, das hilft schon unglaublich, weil dann kann die Erfahrung sowieso nicht falsch sein, sondern dann ist sie richtig, auch wenn man irgendwo ankommt, wo man denkt, ach, okay, gemerkt, das wollte ich eigentlich doch nicht. Aber es war halt ein Weg, der einen weitergebracht hat.
Ja. Letzte Frage. Ich verknüpfe das kurz mit einer persönlichen Geschichte, weil mich das total fasziniert hat und ich voll stolz war in dem Moment. Wir hatten gestern dieses Lounge-Event von dem Wein-Podcast und dann haben wir sehr bewusst, also ich und eine Geschäftspartnerin machen sehr gerne so Networking-Veranstaltungen. Haben dann auch zwei Wildcards über LinkedIn verlost. Man musste sich so ein bisschen drauf bewerben in den Kommentaren, also wirklich in so einem ganz kurzen Pitch, sage ich jetzt auch mal. Und dann saß eine gute Freundin von mir gegenüber eines Mannes, der schon in Hamburg so in ein paar Startups investiert hatte und sie macht in Südafrika ein, sag ich mal, Social und Digital Detox Cabin und sie baut es gerade selber. Also sie hat auch 0,0 Erfahrung, sie ist eigentlich Autorin und Journalistin, hat null Erfahrung eigentlich auf dem Bereich, hat selber noch nie was gebaut, aber hat ein Stück Land in Südafrika gekauft und baut da jetzt so eine Digital Detox Cabin rein, auch total geil, Instagrammable und wirklich echt modern. Und sie hat super spontan ungefragt diesen Typen die Idee gepitcht. Und sie hat das so geil gemacht, dass ich später zum Ende hin gesagt habe, ich so, was? Ich wusste gar nicht, dass du das schon so aus zu Ende gedacht hast und ich habe ein bisschen Gänsehaut, wie geil du das gerade präsentiert hast. Also sie hat es wirklich extrem cool, genauso wie du es gerade beschrieben hast, vor allem auf der persönlichen Ebene, glaube ich, überzeugt, dass sie das ernst meint und dass sie das verstanden hat und auch die Chancen und Risiken abgewogen hat. Ja, sie konnte auf jede Frage auch irgendwie antworten, weil er hat natürlich dann mit seiner Erfahrung auch Rückfragen gestellt. Warum trotz allem bekommen immer noch so wenig Frauen Fundings? Oder warum haben wir so wenig weibliche Gründerinnen, die irgendwie Geld kriegen auch am Ende? Ne? Ich glaube, es ist nicht mal mehr unbedingt, dass es nur an den Ideen scheitert oder an dem Drive, sondern haben Männer da da irgendwie Angst, in Frauen zu investieren? Steile These?
Also es sind zwei Sachen. Ne? Das eine ist, warum pitchen wir eigentlich noch so schlecht? Und zwar nicht nur wir Frauen, sondern wir Deutschen, muss man fast sagen. Weil das ist gar kein Frauenthema, sondern, also warum kriegt man kein Geld? Das ist oftmals auch echt Kommunikation, dass man es nicht rüberkriegt, was man da eigentlich tun will und nicht fokussiert auf die Sachen, auf die es wirklich ankommt. Und da kann ich nur wirklich dieses Why, How, What von Simon Sinek: People don't buy what you do, they buy why you do it. Du musst darüber reden, warum das für dich wichtig ist. Ne? Also derzeit ist meine Passion, ich will die Wirtschaft bunter, mutiger und menschlicher machen, weil ich glaube, dass wir so besser miteinander arbeiten können. Das ist gerade mein Purpose. Und alles, was ich derzeit mache, Kooperation und so, gucke ich jedes Mal, macht das unsere Wirtschaft bunter, mutiger, menschlicher. Und du musst anfangen mit diesem Why. Was bewegt dich eigentlich innerlich? Und dann, wie willst du es umsetzen? Und zum Schluss, was machst du eigentlich konkret? Also ich glaube, erstmal für sich selber in so Storytelling zu investieren und es zu schaffen in so einem 30-Sekunden-Elevator-Pitch, ja, also in der Aufzugzeit sozusagen wirklich die Sachen rüberzubringen, für die man steht, ist unglaublich wichtig, weil man dann nämlich auch solche Chancen, die dann plötzlich bei so einem Dinner aufkommen, überhaupt ergreifen kann und daraus was machen kann. Und da vielleicht noch einen konkreten Tipp. Es gibt diese Unicorn-Pitch zum Beispiel, also unicorn.pitch. Aber es gibt auch verschiedene andere Companies, die einem helfen. Nicht nur das eine ist die Storyline und deine wirkliche schlaue Idee dahinter und dein roter Faden. Und der muss klar und cool sein und inspirieren. Und das andere ist die visuelle Ausgestaltung. Und da kann man sich halt auch helfen lassen mit einer Firma, die zum Beispiel die Slides dann einfach in geil macht. Weil man kann ja alles im Leben scheiße und geil machen. Das ist einfach so. Jede einzelne Idee gab es schon in scheiße und in geil. Und deswegen, ja, es ist ja wirklich so. Also ich hätte mit Amorelie genauso auch auf der Nase landen können. So, das ist einfach, weil dann hätte ich es gepitcht wie damals in Beate Use oder sowas. Ja, das kannst du halt machen. Aber so, das ist, es kommt ja aufs Wie an und aufs Was siehst du dahinter und was bewegt dich da. Deswegen, also da gibt es auf jeden Fall Firmen, die einem damit helfen können, einfach diese Slides richtig cool zu machen. Und dann das zweite Thema ist ja dieses Thema Frauen und Investment. Es gehen jetzt so circa 1% des VC-Geldes, hat so eine Studie aus UK rausgefunden, in England gehen 1% des VC-Geldes an Frauen geführte Unternehmen, 99% an Männer. Das ist also wirklich richtig dramatisch schockierend. Und es hat viele verschiedene Gründe, und die sind gar nicht so einfach zu beantworten. Der eine ist ein Teil von Bias. Also wir sind auch ein bisschen, sowohl wir Männer als auch Frauen, gedrillt, so ein bisschen Vorurteile zu haben und so weiter und so fort. Und ich finde, eine Geschichte von der Delia Lachance, die Westwing-Gründerin, macht das immer so ganz konkret. Die hat damals Westwing vor mehreren Investorenrunden gepitcht, auch alles nur Männer. Und hat gesagt, hier, wir machen mega schönes Interior und Dekorationsartikel und so weiter und so fort. Und dann meinte ein Mann so, ja, okay, alles verstanden so, aber wer braucht denn mehr als eine Duftkerze? Das war halt so eine Frage, wo man so denkt, so, ja, die hätte halt eine Frau nicht gestellt, weil wir wissen, warum man mehr als eine Duftkerze, allein schon die verschiedenen Gerüche, außerdem Kerzen braucht man auch, verschiedene Jahreszeiten brauchst du mal diese, mal diese Richtung, whatever. Aber es ist so, also ich glaube, da ist noch ein gewisser Bias auch da. Und da muss man vielleicht auch schauen, mit wem spricht man und wie schaffe ich es, anzudocken bei den Menschen, die da vor mir sitzen. Und was muss ich denn erzählen, dass ich die genau erreiche? Ja, und dann ist, glaube ich, dieses ganze Strukturelle ein Thema, da müssten wir einen eigenen Podcast zu machen quasi. Also wie schafft man es, die Frauen auch so auszubilden, dass sie mehr Tech-Lösungen dann präsentieren, dass sie mehr solche Themen auch vorstellen und überhaupt pitchen und so. Ne? Das ist, glaube ich, ein größeres Thema. Aber wenn man sich jetzt mal allein 10 Hoffnungen auf Einhörner in Deutschland anguckt, sind das alles pur männliche Gründungen und sie sind alle aus dem Tech-Bereich. Da sind keine Konsumgüter drin, keine Produkte, die man irgendwie entwickelt und verkauft. Das sind alles Tech-Lösungen und es sind alles pur männliche Gründungen. Das heißt, es hat auch einen systemischen Fehler. Der hat nicht unbedingt was mit Bias zu tun und dass es Frauen nicht zugetraut wird zu gründen, sondern auch damit, dass einfach diese Companies guck dir an, welche Firmen die wertvollsten der Welt sind. Ne? Das sind irgendwie Amazon, Apple, Microsoft, Google. Das ist Technik. Na klar gibt es da auch eine Kylie Jenner Skin und Make-up-Line, aber das ist halt eine und das ist nur, weil Kylie Jenner halt Kylie Jenner ist. Ich finde, wenn man jetzt überlegt, was kann man konkret machen, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, mit einer ganz starken Selbstverständlichkeit in die Bereiche reinzugehen, wo Entscheidungen getroffen werden. Und das sind Familie, Wirtschaft, Politik, all die großen Bereiche unserer Gesellschaft. Da müssen wir Frauen stattfinden, und zwar mindestens zu 50%. Und das müssen wir viel selbstverständlicher machen und uns dann nicht bedanken und aber auch nicht schimpfen, dass wir vorher nicht drin waren, und nicht alle anschuldigen, die auch nur Sklaven der Sozialisierung sind, sondern einfach sagen, weißt du was, wir haben gar keine Lust, darüber zu reden, wir machen es jetzt einfach anders.
Ja.
Wir machen es jetzt einfach anders und fertig. Und dann legen wir los und gucken, dass wir anderen die Tür aufmachen.
Klasse, Lea, Mensch, das war ja total intensiv und auch total, mit so vielen wirklich praktischen Tipps gespickt. Tausend Dank. Man merkt natürlich auch, dass du bestimmt mal irgendwie auch das Sprechen geübt hast, hoffe ich wenigstens. Also das ist für mich jetzt auch so ein bisschen Goal, vielleicht mal so zu antworten, wie du antwortest auf Fragen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Lea Sophie sitzt übrigens in der Jury eines Ideenwettbewerbs, den ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Den findet ihr unter folgender Website www.maketomorrow.new. Und dabei geht es um innovative Ideen für eine Zukunft von morgen praktisch, vielleicht auch postpandemisch, wenn man so möchte. Dafür braucht ihr keinen ausgeklügelten Businessplan, sondern müsst eure Idee einfach nur in so einem kleinen Elevator-Pitch in 60 Sekunden verpacken und einmal schriftlich in 100 Wörtern zusammenfassen. Und dann entscheidet eine Jury, in der eben Lea Sophie sitzt, Finn Kliemann, Philipp von Online-Marketing-Rockstars und Tim Melzer. Insgesamt sind 1 Million Euro im Funding-Topf. Und das Ganze setzt sich wie folgt zusammen. Die Jury wählt erstmal die Top 30 besten Ideen aus. Die bekommen dann schon mal safe 5.000 Euro. Dann entscheidet die Community über die Top 6. Die bekommen 15.000 Euro. Und dann gibt es nochmal eine Kombination aus Community und Jury-Voting für die Top 3. Und die bekommen dann 50.000 Euro. Und der Gewinner sahnt dann on top nochmal 330.000 Euro ab. Und das ist dann 500.000 für seine Geschäftsidee. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, sondern ein Hinweis, der einfach unfassbar gut gerade zum Thema passt. Ich habe gerade auf der Website www.maketomorrownew.de nochmal nachgeschaut und es sind Stand heute 155 Ideen eingereicht worden. Das heißt, die Chancen stehen relativ hoch, dass eure Idee da Gehör findet, und ich finde das eine tolle Chance, an der irgendwie jeder teilnehmen kann, der eine kreative und innovative Idee hat. Ich bin selber schon am Überlegen, was ich da noch einreichen kann, um ehrlich zu sein. Das Ganze könnt ihr noch bis zum Ende des Monats, also bis Ende November machen, und ich wünsche euch ganz viel Glück, falls ihr euch dazu jetzt animiert und berufen fühlt. In der kommenden Folge dreht sich übrigens alles um LinkedIn. Ich habe mit niemand Geringerem als der Marketingchefin LinkedIn Dach, also der Deutschland-Österreich-Schweiz-Region, gesprochen, über alles, was man über LinkedIn wissen muss. Also wenn ich noch gar keine Erfahrung mit der Plattform habe, wie richte ich mir mein Profil ein? Was braucht so ein Profil überhaupt? Wozu nützt mir überhaupt LinkedIn? Was sind LinkedIn Stories und welche Oberflächen gibt es da überhaupt gerade für Marken und Unternehmen, die sich da positionieren wollen? Und was bringt das überhaupt alles, ja? Das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge Baby Cat Business.
Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.